mit unseren Geräten haben wir auch jahrzehntelang verschiedene Features mit reingebaut, also Hardware-Features. Ne? Das kann sein für den Geschirrspüler, ne? Brauche ich ein Programm für Gläser, ne? Oder brauche ich ein Aqua-Stop-Feature, was mir hilft, damit ich keinen Wasserschaden bekomme. Und ich glaube, von unserer Produktbereiche war das schon sehr geprägt, okay, wir brauchen verschiedene Features, die wir vermarkten können und damit wir dann die Geräte verkaufen. Und jetzt in der digitalen Welt muss man es andersrum denken, wirklich von den Kunden her. Dafür braucht man, glaube ich, im Unternehmen die Multipliers, die genau diese Kenntnisse oder Impulse dann auch wirklich sehr stark kommuniziert. Und ich nutze sehr oft Beispiele von anderen Industrien oder Impulse oder Wettbewerber, was die halt machen oder wie die mit Themen umgehen. Dann haben wir intern auch.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute zu Gast Michel Skalmstad, er ist European Head of Digital Products bei der BSH, Bosch Siemens Hausgeräte. Jeder von euch hat sicherlich ein Gerät dieses Unternehmens bei sich zu Hause stehen. Und der Michel ist dafür zuständig, eine einheitliche Custom Experience über alle Marken der BSH-Gruppe hinweg sicherzustellen. Da geht es vor allem um die Connectivity Experience der Smart Home Anwendung. Und er betreut Marken wie Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau. Und wie er die alle unter einen Experience-Hut bekommt, das erzählt er uns jetzt. Viel Spaß bei der Folge, los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
Hallo Michel, schön, dass du da bist heute bei den Digital Product Talks.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Michel, du hast ja als European Head of Digital Products eine komplexe Organisationsstruktur vor der Brust. 7 Brands, 4 Regionen von Europa über USA bis nach Indien. Wie managt man das? Wie sieht dein Alltag aus?
Sehr viel Abstimmung. das ist natürlich eine Herausforderung, wie man das zusammenbringt als Organisation. Konkret, ich arbeite ja bei Bosch Siemens Hausgeräte und wir sind ja Europas größter Hersteller von Hausgeräten, machen etwa 15 Milliarden Umsatz, 60.000 Mitarbeiter und wir sind bekannt für unsere weltweit bekannte Brands, Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, dann haben wir gewisse lokale Brands auch in gewisse Länder, Balay in Spanien oder Thermador in den USA. Und ich arbeite mit der Digitalisierung. Konkret heißt das die Digitalisierung von unserer Hausgeräte mit Fokus auf dem europäischen Markt. Und da geht es natürlich darum, eine beste mögliche User Experience rund um unsere Hausgeräte zu machen, mit Schwerpunkt dann auf digital.
Deswegen haben wir dich eingeladen, weil du die Flagge der User Experience hochhältst und es ist ja auch spannend zu sehen, dass es jetzt, dass die BSH entschieden hat, es gibt jetzt einen Head-Off für digitale Produkte, zumindest jetzt mal in deiner Rolle für Europa, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr viel Stakeholder-Management und Abstimmung ist, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Vielleicht kannst du uns einen Überblick geben, was sind denn gerade so spannende Projekte, an denen du arbeitest? Was waren vielleicht auch Schlüsselerfahrungen? Du warst früher bei Accenture, habe ich gesehen. Du kommst also eigentlich aus der Beratung, bist dann auf Kundenseite, aber zumindest auf Konzernseite gegangen. Was waren da so Herausforderungen, vielleicht auch Erfolge, dass wir uns ein besseres Bild dessen machen können? Wie sieht es konkret aus, was der Michel da macht?
Ja, gerne. Vielleicht hole ich da ein bisschen aus, wie du gesagt hast. Ich habe vor BSH in der Unternehmensberatung bei Accenture gearbeitet. Ich war da etwa 7 Jahre und habe da verschiedene Projekte bei verschiedenen Kunden rund um Europa und international gemacht, mit Schwerpunkt auf Digital und Consumer Experience. Das ist da, wo ich auch wirklich mein Passion für digital entdeckt habe. Habe da bei verschiedenen Kunden digitale Transformation, Digitalstrategie-Projekte gemacht. Was ich vor allem spannend fand, war die Digitalisierung und die Transformation Richtung digital, konkret mit neue, innovative digitale Produkte Richtung Apps und CRM und verschiedene Kanäle, aber auch, was für einen Impact das hat aufs Unternehmen. Also konkret, wie stellt man sich auf, welche Prozesse muss man da verändern und verbessern und letztendlich auch, wie kann man bessere Produkte bauen und die Kunden glücklicher machen.
Jetzt ist es ja so, dass die BSH ein Riesenapparat ist mit vielen Digitalabteilungen, Digitalleads, Head of Design, Head of UX, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann und auch so vorstellt in großen Unternehmen. Wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen, dass ihr dann ein Produkt entwickelt? Ja, also wo wird das initiiert? Wie ist der Prozess, dass es dann irgendwie auch, wo landet das bei dir und wo sagst du, okay, das ist die richtige Art von Digitalisierung, wie wir sie jetzt vorantreiben? Und wie geht das dann in welche Teams, Dienstleister, in die Organisation? Also einfach mal so ein Rundumschlag, wie ihr so ein digitales Produkt angeht. Wahrscheinlich auch spannend, wie ist es bei einem Produkt, das neu ist und eine neue Kategorie shaped vielleicht? Und wie ist es mit Bestandsprodukten, die einfach über ein Refresh vielleicht jetzt digitaler werden? Genau.
Ja, das ist eine gute Frage und ich habe ja auch Einblick in andere Unternehmen gehabt und sag mal so, mit IoT zu arbeiten, ist ja eine Herausforderung, wie bringt man verschiedene Perspektiven zusammen. Und konkret bei uns kann Innovationen ein bisschen von überall entstehen. Also wir haben Innovationsabteilungen, wir haben Hardware-Produktabteilungen und wir haben auch digitale Entwicklungsabteilungen. Und von daher, die Innovation kann von ein bisschen überall entstehen, von verschiedenen Impulse. Und wie du gesagt hast, auch differenzieren wir auch in komplett neue Themen versus auch sehr hardware-nahe Themen oder Verbesserungen von den Themen. Und wie wir auch als Firma unsere digitale Capabilities aufgebaut, haben wir das über die Jahre auch ein bisschen geändert. Konkret unsere digitale Transformationsreise hat vor ein bisschen mehr als 10 Jahren angefangen, wo wir als Firma entschieden haben, wir wollen auf Digitalisierung setzen. Das hieß für uns konkret Smart Chips in unsere Hausgeräte einzubauen. Und da haben wir natürlich mit deutlich kleineren Produkt- und Digitalteams angefangen. Je mehr wir dann das ausgerollt haben, haben wir halt die Prozesse und unsere digitale Entwicklung entsprechend angepasst. Und das ist so, wie wir das auch machen. Und deswegen gibt es ein bisschen unterschiedliche Antworten auf deine Frage, je nachdem, was für eine Art von Innovation-Thema.
Vielleicht auch, wir kennen das aus der Automobilindustrie, es gibt immer verschiedene Märkte und teilweise gibt es dann aber auch Digitalhoheiten in den verschiedenen Märkten. Wie begegnet ihr der oder dieser Komplexität mit den einzelnen Märkten?
Wir arbeiten vor allem rund um 4 Hauptregionen, in denen wir arbeiten. Da haben wir leicht unterschiedliche Schwerpunkte pro Region. Aber als Firma und wo wir herkommen mit der Hardware-Entwicklung, arbeiten wir trotzdem sehr stark mit dem Plattformgedanken. Das machen wir einerseits auf der Hardware-Seite, wo wir auch natürlich Fabriken haben, wo wir für mehrere Länder in gewisse Regionen dann die Requirements zusammenbringen und da unsere Hardware-Produkte entwickeln. Ähnlich machen wir das auch für die Digital-Themen, ja, wo wir sagen, okay, da haben wir große Synergien oder Schwerpunkte und die macht es Sinn, zusammenzulegen. Natürlich sind wir in so einer Industrie, Hausgeräte, wir machen natürlich Backöfen, Kochfelder und vor allem das Thema Kochen, das ist etwas, was sehr regional und länderspezifisch ist. Kochen in Indien ist ganz anders als in Amerika oder in Deutschland und da achten wir sehr drauf, dass wir auch diese regionale und lokale Spezifika und Requirements auch berücksichtigen. Aber das ist natürlich ein Balance dann mit dem Plattformgedanken auch, was wir haben.
Ich glaube, da würde uns alle interessieren, nicht nur mich als passionierter Hobbykoch, was sind denn die konkret, hast du ein paar besonders plastische Beispiele dessen, was die großen Unterschiede sind? Ich weiß nur, dass bei den Amerikanern die Mikrowelle auf jeden Fall im Mittelpunkt steht, der Küche, was bei uns ein bisschen anders ist. In Indien würde mich das natürlich auch nochmal interessieren und vielleicht in anderen asiatischen Ländern hast du da besonders Beispiele, die besonders einen Aha-Moment hervorrufen. Ich stelle es mir gerade vor, in Verbindung mit Connected Devices und digitalisierte Küche. Natürlich sind das ganz andere Voraussetzungen in unterschiedlichen Märkten, als es jetzt mal mit einer Mobility-App oder mit einem Fußballmanager-Spiel zum Beispiel der Fall ist.
Klar. Bei uns geht es ja um Hausgeräte zu Hause und es fängt ja da auch an, einfach wie viel Platz hat man für gewisse Geräte. Zum Beispiel in Asien gibt es Länder wie Singapur, da hat man kaum Platz für einen Backofen oder da hat man vielleicht nur eine Mikrowelle oder auch wie eine Waschmaschine. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in eine kleine Wohnung in Japan oder woanders überhaupt Platz für die Themen haben. Ne? Entsprechend sind auch die Anforderungen oder die digitale Use Cases, mit denen wir arbeiten, dann auch sehr unterschiedlich. Genau, also konkret auch rund um Waschen in Indien ist vielleicht der größte Wettbewerber so im Sinne, ob ich einen Trockner kaufe oder eine Waschmaschine, ist vielleicht nicht andere Brands, sondern das kann auch einfach lokale Wäschereien sein, Anbieter, wo ich mit meiner Tasche Wäsche hingehe und die da abgebe und da wird alles gewaschen und getrocknet. Genau, und das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, natürlich.
Wenn ich über Digitalisierung der BSH nachdenke, dann kommen ja all diese Bilder, vor allem jetzt natürlich die ganzen Küchengeräte, Küchen, alles ist connected, alles ist so super smart, dass man fast sich nicht mehr von der Couch bewegen muss. Gleichzeitig bin ich irgendwie ganz skeptisch, weil ich mir denke, jetzt bin ich schon Digital Native und selbst ich nutze fast gar nichts. Also das eine ist, und ich glaube, das ist ein bisschen der Trugschluss, das eine ist ja Digitalisierung sofort damit zu verbinden, dass man etwas mit seinem Phone steuert. Aber Digitalisierung ist ja auch vieles, das innerhalb der Produkte verbessert wird, dass die Produkte an sich zum Beispiel ein besseres Garergebnis oder was auch immer bringen. Das heißt, und es gibt aber, glaube ich, auch viele erzwungene Digitalisierungsmaßnahmen, die irgendwie nur zum Zweck der Digitalisierung sind, wo man sich, beliebtes Beispiel, weiß gar nicht, ob das überhaupt von der BSH war, aber du hast eine Kaffeemaschine und du kannst die über die App, kannst du den Kaffee starten, ja. Das ist schön und gut, aber deswegen musst du ja trotzdem aufstehen und dorthin gehen und die Tasse drunter stellen. So, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wo das, glaube ich, am Ziel vorbeiläuft. Also wie, und das würde mich interessieren, also wo siehst du oder seht ihr auch wirklich einen sehr starken Effekt, dass ihr sagt, durch die Digitalisierung sind eure, ist die Nutzung der Produkte auch oder sind die Nutzer einfach auch, hat sich das Leben von denen verbessert oder die Handhabung verbessert? Also wo seht ihr da eigentlich den größten Erfolg bei der Digitalisierung, in welchen Sparten, wo hat sich das durchgesetzt, wo ist es noch vielleicht in den Kinderschuhen? Also es sind schon wieder 15 verstrickte Fragen, aber vielleicht kommen dir ein paar Antworten.
Ich glaube, da ist auch meine Erfahrung, ne, von den Jahren, die ich jetzt bei der BSH bin, haben wir, ja, sag mal vor 10 Jahren oder als wir mit Konnektivität angefangen haben, war sehr stark die Visionen, was gibt's denn da alles, ist seamless, alles ist über Voice und alles ist, ne, bis hin zu dann diese Reality-Check auch, ne? Wie entwickeln sich die Themen, ne? Sieht man auch zum Beispiel bei uns oder in der Industrie das Thema Voice, ne? Dass ich in der Küche hands-free was machen kann, über Sprache kann ich mein Backofen und so weiter steuern, ne? Haben wir oder in der Industrie ziemlich viel Schwerpunkt drauf gelegt, über ein paar Jahre, als es so wirklich geboomt hat, rund um Alexa und Google. Jetzt merken wir auch, wie rund um alle diese Digitalassistenten teilweise hakt es so an diese Basic User Experience, ja. Und das ist immer diesen Balance, weil einerseits wollen wir früh dran sein bei diesen Innovationsthemen. Sehr große Wettbewerber von uns kommen aus Asien, wo die vielleicht von Mindset her sehr weit sind mit Digitalthemen und Digital-Use-Cases. Aber ja, wie du auch richtigerweise sagst, es gibt da auch vielleicht einige Use-Cases, wo man sich fragt, okay, ist das ein Nice-to-Have oder das ist etwas, was man schön vermarkten kann, aber würde ich das tatsächlich nutzen? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr stark natürlich beschäftigen und sehr viel User-Testing auch machen, weil für uns ist es jedes Mal natürlich ein Business-Case, auf welche Use-Cases fokussiere ich mich. Da ist es auch sehr unterschiedlich, je nach Produktkategorie bei uns, weil wir haben ja auch Use Cases oder Themen Richtung, also sehr innovativ mit Kameras im Kühlschrank oder im Backofen. Im Backofen zum Beispiel kann ich dann erkennen, dass das ist eine Pizza und da kann ich meinen Bräunungsgrad einstellen, was vielleicht ein sehr frühes Innovationsthema ist und was natürlich nicht Mainstream ist. Gleichzeitig merken wir auch, dass sehr Basic Use Cases, also konkret, die meisten haben eine Waschmaschine im Keller und einfach eine Push-Nachricht zu kriegen, wann dann meine Wäsche fertig sind. Das sind so Themen, die sehr gut bei unseren Kunden und Users ankommen.
Da hast du gerade schon was angesprochen, was wir auch immer wieder sehen. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, in Features zu denken. Ja, wie du sagst, tolles Feature, dass ich jetzt per Sprachbefehl mir einen Kaffee oder per App mir einen Kaffee machen kann. Aber das Feature alleine ist ja noch nicht das, was dann nachher die Nutzenden begeistert. Ja, es geht ja am Ende um Customer Journey, User Journeys, Customer Experience und dass sich sinnvolle Features in ein integriertes, verbundenes Ökosystem einbetten. Ja, am Ende ist es ja immer eine Journey und idealerweise eine Anreihung von innovativen Features, die das Leben der Menschen ein bisschen einfacher, angenehmer machen. Wie macht ihr das denn konkret? Ich meine, du bist ja jetzt auch so quasi der Supervisor über die Customer Experience, dass dieser Ökosystemgedanke und eher vom Nutzer Nutzer nutzen, sagt man das so, weiß ich gar nicht, vom Nutzen für die User zu kommen, anstatt diese Featureitis, die ja ich mir vorstellen kann, schon auch, ich komme ja selber aus dem Produktdesign, das ist ja schon auch teilweise sehr Feature getrieben gewesen, es gibt eine neue Innovation, eine neue Interaktionsmöglichkeit, um die Featureitis einzudämmen und wirklich allen im Konzern beizubringen, Leute, ihr müsst in Experiences denken und nicht in auch klar, eine Innovation macht eine Experience besser, aber die Innovation an sich ist noch nicht die Experience und ist auch noch nicht das, warum die Menschen nachher sagen, ich möchte jetzt mir unbedingt den neuen Gaggenau-Herd zu Hause installieren.
Ja, Ich würde sagen, das ist bei uns ein Prozess. Wir sind als Firma oder wo wir herkommen, auch mit Hardware und mit unseren Geräten haben wir auch jahrzehntelang verschiedene Features mit reingebaut, also Hardware-Features. Ne? Das kann sein für den Geschirrspüler, ne? Brauche ich ein Programm für Gläser, ne? Oder brauche ich ein Aqua-Stop-Feature, was mir hilft, damit ich keinen Wasserschaden bekomme. Und ich glaube, von unserer Produktbereiche ist oder war das schon sehr geprägt, okay, wir brauchen verschiedene Features, die wir vermarkten können und damit wir dann die Geräte verkaufen. Und für uns ist das ja, ein Transformationsprozess, weil ähnlich wie vielleicht mit anderen Industrien, Automotive, gehen wir auch sehr stark von, dass wir Produkte produziert haben, wo wir gewisse Features mit eingebaut haben. Die haben wir an Retailers verkauft und die haben es weiterverkauft. Das heißt, so Nutzung von Features und wie das diese alltägliche Interaktion mit dem Gerät, damit haben wir uns vorher nicht so wirklich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist etwas Neues bei uns. Und das sind auch Fähigkeiten oder Capabilities, die wir über die Zeit auch jetzt mit aufgebaut haben. Also welche Nutzensdaten müssen wir uns da angucken? Ja? Und diese Journey-Denke kommt ja dann auch dann sehr stark konkret mit der Post-Purchase-Experience, was bei uns ein Thema ist, das haben wir erst so wirklich die letzten 10 Jahre aufbauen müssen. Und das ist etwas, was wir mehr und mehr nutzen, auch um unsere Geräte zu verbessern. Das ist ein Mindset-Thema, wo wir immer noch sehr stark dran arbeiten, wie wir diese Denkweise und wie wir vor allem diese seamless Interplay auch zwischen Gerät und die digitale Services auch hinbringen.
Was ich mir vorstellen kann, was noch massiv Komplexität nochmal für dich und deine Rolle mit reinbringt, du hast es ja nicht nur mit unterschiedlichen Märkten, unterschiedlichen Anforderungen zu tun. Aus den Märkten heraus, kulturell gerade so ein Thema wie Küche und Kochen. Und du hast es ja auch noch mit einer Zielgruppe zu tun, die von digitalen Analphabeten sozusagen oder just ins Digitalland emigriert hin zu irgendwelchen Noobs, die sich alles über ihr Smart Home perfekt selbst automatisieren wollen. Also wie schafft ihr es, dass ihr dann auch tatsächlich alle potenziellen Nutzenden oder Zielgruppen da mit, also erstmal seht, versteht und dann auch in die Produkte mit, in die Produktentwicklung mit einfließen lasst?
Ja, konkret arbeiten wir sehr viel mit Consumer Studies und diese verschiedenen Datenpunkte zusammenzubringen. Und konkret für mich in meiner Rolle geht es ja darum, einerseits Cross-Category zu gucken, welche Use Cases oder welche Themen sind am relevantesten für die Kunden und wie setzen wir die auch um, weil wir wie wahrscheinlich die meisten Firmen mangelt es nicht an Ideen, sondern es geht ja halt darum, wie kann man wirklich ein geiles digitales Experience draus machen. Und da arbeiten wir sehr viel, wie gesagt, mit Testing Testing und Entwicklung und sehr, sehr iterativ arbeiten wir da mit den Themen. Und das ist sehr stark meine Rolle, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen.
Jetzt hast du gesagt, Cross-Category Use Cases. Da bin ich natürlich, sind wir sehr interessiert daran. Was sind tatsächlich im Bereich Home Appliances, was sind da Cross-Category Use Cases?
Sind verschiedene Themen. Für uns In Europa ist ein Thema natürlich Sustainability und Energy Consumption oder Water Consumption, Wasserverbrauch. Das ist natürlich mit Klimawandel ein relevantes Thema. Und das sehen wir, das ist für verschiedene Kategorien interessant. Da schauen wir auch, wie wir Synergien zwischen verschiedenen Kategorien dann auch zusammenbringen und vielleicht so ein digitaler Service, was wir jetzt neulich gelauncht haben, eine Smart Start, dass ich mein Geschirrspüler dann starten kann, wenn in Deutschland am meisten erneuerbaren Energie produziert wird. Ja, das ist natürlich ein Use Case, was sich dann auch weiter transferieren lässt für eine Waschmaschine oder für andere Geräte. Da arbeite ich konkret in meiner Rolle zu gucken, okay, gibt es hier größere Themen, was halt für mehrere Kategorien halt relevant ist und was unsere Kunden letztendlich hilft in dem Alltag.
Jetzt kann ich mir das natürlich so vorstellen, dass da viele Themen auf deinem Tisch sind, die aktuell da sind, die auch schon 1, 2, 3 Jahre von der Idee bis zu den ersten Prototypen und Entwicklungen etc. da sind. Gleichzeitig wirst du wahrscheinlich auch zugespammt mit lauter neuen Trends und Themen, in welche Richtung man sich nicht schon eigentlich vorgestern hätte entwickeln müssen, AI, aber auch irgendwie das ganze Thema rund um VR, AR Aktivitäten in dem ganzen Bereich. Also wie koordiniert ihr oder koordinierst du diese ganzen Themen? Worauf legt man Wert? Wie bringt man das aber auch so zusammen? Welche Trends beschäftigen euch da aktuell?
Ja, grundsätzlich müssen wir natürlich immer up to date sein. Hättest du eine Digitalstrategie vor 3 Jahren gemacht, hättest du wahrscheinlich nicht Gen AI so auf dem Schirm gehabt, wie du vielleicht heute. Wir oder ich in meiner Rolle, ich bringe verschiedene Abteilungen und verschiedene Stakeholders, das ist Designers oder von den Produktkategorien, oder von den Brands bringe ich die Teams zusammen und wir entwickeln gemeinsam ein Zielbild, was sind so die großen Themen, was sind die relevanten Themen. Das bringen wir zusammen und durch dann User Feedback oder Consumer Testing oder Marketing Tests arbeiten wir dann raus, wo wir Schwerpunkte setzen. Aber wir sind auch humble genug, um zu verstehen, ja, das kann sich sehr schnell ändern. Deswegen machen wir auch jährliche Refreshes und beschäftigen uns natürlich sehr stark damit, auf welche Themen wir dann wirklich fokussieren und was sich da ändert.
Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei welchen Themen ihr irgendwie vorangeschritten seid, auch einiges vielleicht schon gemacht habt, dann aber den Stecker gezogen habt, auch zu sagen, okay, nein, stopp, hier ist Schluss. Das ist am Ende des Tages Zeit- und Geldverschwendung. Wir müssen uns in andere Themen weiterentwickeln. Und wo gab es vielleicht aber auch diese Momente, wo du sagst, okay, das war eigentlich sehr, sehr gut, dass wir da mehr Fokus drauf gesetzt haben und da Gas gegeben haben und dann auch wirklich ein geiles, eine positive Richtung entwickelt hat. Weil das wird ja genau das sein, was dich täglich beschäftigt oder euch alle. Irgendwie hier ein kleiner Rückschlag, dort irgendwie eine neue Innovation, in die man gegangen ist. Also nimm uns mal mit auf deine emotionale Produktentwicklungs-Digitalisierungsreise.
Ja, ich kann da, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Voice und Sprache, Digitalassistenten, das ist ein Thema, was uns als Firma schon länger beschäftigt. Ich glaube, wir hatten in den 70er so diesen ersten Prototypen mit einem Geschirrspüler, mit dem man sprechen kann, haben wir auf einer Messe gezeigt. Natürlich war die Technologie dann nicht so reif, dass man es halt umsetzen konnte. Aber rund um Thema Voice hatten wir ziemlich früh Visionen, Na, rund um Digitalassistenten für die Küche, wo ich Rezepte und Inspiration bekommen kann. Und über die Rezepte kann ich dann die perfekte Bräunungsgrad für meine Pizza einstellen. Also da haben wir ziemlich früh große Visionen gehabt, wo die Technologie vielleicht noch nicht so reif war. Also konkret hatten wir vor ein paar Jahren so Konzepte rund um einen Roboter, der hieß Mikey. Und der war dein Digitalhelfer in der Küche und der hat das alles machen können. Ja. Und so haben wir uns die Zukunft vorgestellt. Dann ist natürlich sehr, ja, oder rund um 2017, 18 rum gab es ja diesen Voice-Boom mit Alexa und Google und die haben ja sehr schnell und sehr stark sich positioniert und jetzt sind das ja die großen Plattformen im Endeffekt und da glaube ich, war das gut für uns als Firma, dass wir uns nicht darauf investiert haben, um da unseren eigenen Digitalassistent, wenn die großen Tech-Players natürlich mit sowas kommen, sondern da haben wir uns einfach anpassen müssen und heute sind wir auf diese großen Digitalassistenten-Plattformen, also in Alexa und Google, haben wir Skills und Action für alle unsere Hausgeräte in den europäischen Markt und sind da kompatibel. Und das ist für mich ein Beispiel, wo wir einfach auch beobachten mussten, was in dem Markt passiert und wie wir da auch agieren.
Und wo gab es ein Beispiel, wo du sagst, okay, da habt ihr euch aber auch da wart ihr schnell, da habt ihr den richtigen Riecher gehabt, da seid ihr der Konkurrenz vorbeigeschossen und das war wirklich so ein Gefühl, wo du sagst, da haben wir den richtigen Riecher gehabt, das hat sich gut entwickelt, da haben alle gut zusammengespielt, da haben wir irgendwie auch hardwaretechnisch und hier digital und so, also gab, weißt du, so ein Momentum. Gibt's sowas überhaupt heutzutage noch?
Ich glaube, wir waren schon, und das finde ich auch eine richtige Strategie, wir waren schon früh dran mit der Digitalisierung wir haben da auch den Mut gehabt, zu sagen, wir sehen das in Zukunft als eine Commodity. Wir müssen da investieren. Das heißt für uns wirklich von der Hardwareentwicklung dann digitale Chips mit einzubauen in unsere Hausgeräte, haben wir uns schon vor mehr als 10 Jahren damit beschäftigt. Und das sehen wir jetzt. Also jetzt haben wir im Markt haben wir mehr als 25 Millionen connected Geräte. Wir haben unser Ökosystem rund um Home Connect, was unser digital Service und Produkt ist. Da haben wir inzwischen 50 verschiedene Ecosystem Partners, mit denen die Geräte kompatibel sind. Mit unserer App haben wir einige Millionen Monthly Active Users und wenn ich in den Markt gucke, gibt es auch andere Wettbewerbe, die auch da investiert haben. Aber da waren wir schon früh dran und war mutig genug, um zu sagen, dass wir glauben wirklich dran. Das ist auch nicht selbstverständlich in vielleicht teilweise eine konservative Industrie. Und da glaube ich, haben wir schon die richtige Strategie verfolgt.
Ja, was man ja auch auf alle Fälle auch so mitbekommt und sagen muss, ist, dass ihr auch sehr viel investiert, vor allem wenn es jetzt um das tatsächliche UI auf den Displays, dass ihr da auch schon früh investiert habt, größere Displays zu kaufen, aber auch dann eben diesen ganzen Prozess, wie kann ich denn über alle Brands hinweg irgendwie ein Interface bauen, nicht vielleicht jedes komplett neu denken, sich da gut abzustimmen, aber dann trotzdem auch eben kein generisches UI auf jedes Siemens und dann Neff und Gargenau oder Bosch Gerät zu packen, sondern da wirklich zu schauen, die Brand in den Vordergrund zu stellen. So, und da wird der Felix natürlich schon so ein bisschen hellhörig. Das heißt, wie schafft man es, also kannst du da ein paar Einblicke geben, wie sich die einzelnen Brands dann mit ihrer DNA und mit ihren Werten auch im Zuge der Digitalisierung eigentlich noch viel stärker eigentlich darstellen und dadurch hervorstechen konnten, oder? Durch die reine Tatsache, dass es viele Displays jetzt gibt und man da einfach auch viel mehr die Markenwerte durch Form, Farbe, Sprache etc. darstellen kann, hat das ja auch einen starken Brand-Effekt gehabt, oder?
Ja, klar, das hat es auch. Als Firma haben wir uns dafür entschieden, als wir unsere digitale Transformation, IoT-Transformation unserer Hausgeräte, haben wir uns brandmäßig entschieden, dass wir auf eine Konnektivitätsbrand setzen. Das ist Home Connect. Das heißt, für unsere große Marken wie Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau, die sind alle kompatibel mit Home Connect. Das heißt konkret, das ist die Home Connect App, die ich runterlade, und auf diesen Home Connect App kann ich dann die verschiedenen Geräte dann auch steuern. Das hieß für uns auch in unserer Transformation, dass natürlich wie ist dieses Zusammenspiel mit dem Hausgeräte-Brand versus die App war ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen müssen. Das heißt, wie kommuniziere ich dann diese Konnektivitätsbrand für die Marke Bosch oder für den Siemens? Und vor allem, wie ist der User Experience dann auch konkret in der App? Und da haben wir uns als Firma ziemlich früh entschieden, wir setzen auf Synergien und erarbeiten da ein Home Connect und ziemlich brandneutrales Experience. Aber natürlich dann mit verschiedenen CRM-Maßnahmen und mit der Kommunikation, vielleicht am Point of Sale, sagen wir, dass okay, für meinen Connected Bosch Ofen ist die App Home Connect, wo ich gewisse Use Cases und digitale Services habe. Aber natürlich dann am Gerät, das ist da, wo ich mein wirkliches Bosch-Branding dann bekomme, wenn ich auswähle für meine Lasagne, welche Art von Programm ich dann einstellen möchte. Von daher haben wir diesen doppelten Brand-Aspekt rund um unsere Connected Devices.
Jetzt haben wir natürlich bei der ganzen Digitalisierung das ganze Datenschutzthema. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe für meine Eltern einen Google Home Hub installiert, der ein Nuki-Schloss steuern soll. Und dann kamen wir immer wieder zu dem Punkt, dass ich zwar über Sprache das Nuki-Schloss öffnen kann, muss aber dann dennoch zu dem Hub laufen, beziehungsweise dem Eltern, und dort einen PIN eingeben. So, und wir haben natürlich überlegt, das gibt's da nicht, wie können wir denn diesen PIN ausschalten? Das macht ja gar keinen Sinn, bis wir dann über einen Reddit-Thread irgendwie dazugekommen sind zu der Info, dass dieser PIN notwendig ist, weil es könnte ja sein, dass ein Einbrecher oder eine Einbrecherin vor dem Haus stehen und sich sagen, okay, hey Google, ja, das heißt über das von außen einfach dann das Gerät steuern können, und deswegen ist immer noch die PIN notwendig. Jetzt ist das natürlich für die Nutzung sehr eingeschränkt und irgendwie dann so irgendwie eine Krücke, gleichzeitig aus Datenschutzsicht und am Ende dann natürlich aus Sicherheitsaspekten super notwendig und gut, dass es dann so läuft, aber da clasht das natürlich permanent, eine geile Experience, aber dann trotzdem mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und den aktuellen technologischen Möglichkeiten. Wo habt ihr so Datenschutzthemen, wo es einfach nur darum geht, okay, wie können wir gewährleisten, dass unsere Daten sicher sind? Wo clasht das vielleicht auch bei euch mit der Entwicklung oder Digitalisierung? Genau, wo kommt ihr da an die Grenzen?
Also erstmal Datensicherheit nehmen wir sehr ernst als Firma, weil wir wissen, dass es auch eine Verantwortung mit digitalen Daten, vor allem im Haushalt und rund um meine Hausgeräte. Das nehmen wir schon sehr ernst und investieren dann auch sehr stark in Data Security und natürlich GDPR-Themen und alle diese Themen. Dann gibt es auch einen anderen Aspekt, regulatory, also gibt es auch einfach gewisse Gesetze, was halt vorgegeben ist. Das ist alles von, dass ich eine Bedienungsanleitung muss auch physisch dabei sein bei viele von unseren Produkten. Also das können wir nicht nur digitalisieren.
Es ist ja so, ich bin gespannt, wie es bei der BSH ist. UX hat ja aus unserer Sicht, und du wirst uns da recht geben, noch nicht in allen Unternehmen den Stellenwert, den es verdient. Mehr auch in Custom Experience zu denken, in User Experience, wir hatten schon gesagt, weg von Feature getrieben oder nur Fokus auf Innovation, sondern in Journeys denken, in Experiences. Hast du Tipps für die Zuhörenden, für unsere Zuhörenden, wie ich das UX Maturity Level, ja, also wie erwachsen UX im Unternehmen schon, wie es schon etabliert ist, wie es gelebt wird, wie es in den Köpfen drin ist und wie du auch dann deinen Stakeholdern beibringst, wie wichtig es ist, in Experiences zu denken. Kann ich mir vorstellen, ist ein großer Teil deines Jobs. Du hast ja auch gesagt am Anfang schon, Stakeholder Management ist eigentlich die Hauptaufgabe und Abstimmung. Wie sorgst du dafür, dass alle verstehen, Leute, wir müssen in Experiences denken und müssen ein bisschen weg von da, wo wir herkommen?
Ja, also das ist ein Prozess. Ne? Wir als Firma war traditionell einfach sehr product-centric. Ne? Wir haben die besten Hausgeräte gebaut. Wir haben sehr stark fokussiert auf Ingenieurswissen und rein technologisch. Ne? Natürlich, jetzt eine digitale Welt, muss man es andersrum denken, wirklich von den Kunden her. Dafür braucht man, glaube ich, im Unternehmen die Multipliers, die genau diese Kenntnisse oder Impulse dann auch wirklich sehr stark kommuniziert. Und ich nutze sehr oft Beispiele von anderen Industrien oder Impulse oder Wettbewerber, was die halt machen oder wie die mit Themen umgehen. Dann haben wir intern auch gewisse Trainings für diese Themen und das haben wir über die Jahre auch mit aufgebaut, alles von UX-Teams, Design Thinking und verschiedene Methodologien und Themen, wie wir auch als Firma wegkommen von dieser traditionellen Ingenieursunternehmen in eine digitale Welt. Ich versuche da konkret auch einfach ein Vorbild zu sein und diese Aspekte mit reinzubringen. Wenn ich auch mit unseren Ingenieuren in der Fabrik spreche, komme ich da auch mit gewissen Impulse dafür, was dann auf dem Markt passiert oder wie man dann vielleicht dann doch das anders denken kann. Und ja, da gibt es halt verschiedene Beispiele, wie ich über die Jahre versucht habe, dass diese Mentalität und Spirit mit reinzubringen. Aber zum Glück haben wir auch viele andere tolle Kollegen, die auch teilweise von außen gekommen sind, die auch diese Impulse mit reinbringen, um diesen Change mit reinzubringen und voranzutreiben.
Ja, also wie du sagst, es ist ja ein riesen Change-Projekt von einem analog ingenieursgetriebenen Unternehmen hin zu einem digitalen Product-People-Experience-getriebenen Unternehmen. Früher 3 bis 5 Jahre Produktzyklus, heute wird in 2 Wochen Sprints gedacht. Das ist ja auch ein kultureller Wandel und du hast gesagt, einer deiner Lieblingsthemen im Vorgespräch ist das Timing für den Launch von Innovation. Ja, wann ist der Markt, wann sind die Nutzer bereit für Innovationen? Wie stellt ihr das denn sicher, dass ihr da auch immer das richtige Timing habt? weil du kannst ja zu früh sein, ja, gibt's ja genug Beispiele, ist nicht ganz so schlimm wie, glaube ich, wenn du zu spät dran bist, aber weder das eine noch das andere ist gut, und den Sweet Spot wirklich zu treffen, wann eine Innovation, wann die Nutzer und die Konsumenten bereit sind für eine Innovation innerhalb einer Journey, das ist ja schon höhere Mathematik teilweise.
Ja, und vor allem dieses Zusammenbringen Hardware und Software oder war für mich auch ein bisschen ein Culture Clash am Anfang bei der BSH, als ich fokussiert habe mit digitaler Produktentwicklung und wo es dann auch teilweise hieß, okay, hier haben wir ein neues Thema, konkret ging es um einen Alexa-Skill, aber das wollen wir mit einem Launch von einem Gerät, das wird in 2 Jahren gelauncht. In 2 Jahren, dann können Schweine vielleicht fliegen, habe ich gesagt. Und da war schon diese Innovation und vor allem rund um digitale Themen ist ja so eine Key-Frage, hänge ich das an einem Hardware-Launch, also konkret, dass es so ein Innovationsthema ist, dass dass ich wirklich vermarkten möchte rund um mein neues Produkt, oder ist es ein Thema, was ich launche und einfach eine große Masse auch an den Connected-Produkte, die es schon im Markt gibt, und da ist es immer so eine Abwägung von welche Themen, natürlich hängt das daran brauche ich irgendwelche Hardware-Entwicklungen, die ich halt machen muss fürs neue Gerät, sei es, ich muss eine Kamera mit einbauen oder gewisse Technologie, oder gibt es halt relevante Use Cases, die ich dann auch entwickeln kann und die Kunden, die schon ein Connected-Gerät haben, beglücken. Wir hatten vorhin das Thema rund um Smart Start und wann ich mein Gerät starte. Das haben wir jetzt zum Teil gelauncht an Hunderttausende von Kunden, die schon vor Jahren Geräte gekauft haben, und dann kriegen die das als zusätzliche digitale Service, trotzdem, dass sie kein neues Gerät kaufen. Und um zurückzukommen zu dem Beispiel, mit dem Alexa-Skill habe ich das Team dann überzeugt, dass wir launchen das, wir probieren das aus und wir iterieren dann halt natürlich weiter, weil das war da auch der Culture Clash. Ja, wir entwickeln dann ein digitales Produkt, machen wir dann ein Jahr lang, machen wir das dann perfekt und dann erst kann man das launchen. Weil, wo natürlich in der digitalen Welt zeigst du ja eher schneller launchen und dann halt weiterentwickeln. Und da habe ich mich in dem konkreten Fall durchsetzen können. Aber es war ein Culture Clash. Das für mich ein griffiges Beispiel, was ich von Anfang von meiner BSH-Karriere hatte.
Also danke auf alle Fälle für die Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und wie ihr das gemacht habt. Kannst du jetzt uns vielleicht 5, 10 Jahre in die Zukunft mitnehmen und uns ein bisschen erzählen, was uns denn in Bezug auf Connected Devices, Smart Experiences, da, was wir da erwarten können, wo die Reise hingehen wird. Kannst du da ein bisschen was teilen?
Ich kann teilen, was ich vielleicht persönlich glaube. Einerseits glaube ich, dass das wird Commodity sein. Bei mir zu Hause wird wahrscheinlich fast alles connected sein. Ja, ich bin auch ein bisschen IoT-Geek ich möchte auch mein Smart Home so smart und connected wie möglich haben. Aber ich glaube, das wird auch eine große Masse dann auch der Fall sein. Für meine connected Geräte wünsche ich mir, dass die wirklich seamless sind in dem, wie die funktionieren mit meinem Smart Home, ne? Sei es, ich Steuer die über verschiedene Voice-Assistenten oder Apps und dass ich nicht verschiedene Apps oder Assistenten brauche für verschiedene Geräte, sondern dass das alles seamless funktioniert. Ich glaube, wenn wir das gut hinbekommen als Industrie und auch als Firma, dann glaube ich, haben wir schon was Gutes geschafft.
Ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, ich bin auch ein IoT-Smart-Home-Geek. Ich ertappe mich nur selber jedes Mal, dass es mir wahnsinnig viel Zeit raubt und Energie kostet, sich damit zu beschäftigen. Bin aktuell zum Beispiel dabei, irgendwie ein Bewässerungssystem, ja. Jetzt ist das nicht wirklich Rocket Science, aber sich das zu überlegen und zu schauen, was gibt es jetzt hier für Produkte und wie funktioniert das jetzt und was heißt das jetzt mit meinem Phone, kann ich das über das Home, das ist so ein Aufwand, selbst für mich, der jetzt digital sehr affin ist, sich da reinzulesen, der irgendwie versteht, wie man googelt, wie man irgendwie vielleicht in Threads sich die Informationen zusammensucht, aber ich glaube, der heilige Gral ist auf der einen Seite natürlich all diese Produkte besser zu machen, vernetzter zu machen, das ist definitiv richtig, aber ich glaube, der heilige Gral liegt darin, den allen Menschen dort draußen und den Normalos das wirklich so zugänglich zu machen, dass all diese unterbewussten Ängste und Fragestellungen etc. und dann am Ende aber auch das Potenzial von diesen smarten Geräten auch wirklich ausgenutzt wird, ja, weil das ist ja auch nochmal die zweite Seite, dass man natürlich viele smarte Geräte haben kann, aber wenn ich die natürlich nur zu 90%, zu 5% die Smartness ausnutze, dann ist es ja auch wieder am Ziel vorbei. Genau, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Nachholbedarf und Potenzial, dass ja da Aufklärung und zugängliche Informationen, alle Informationen so zugänglich wie möglich zu machen. Weil kein Mensch liest Bedienungsanleitungen.
Genau, am Ende sagen wir ja mal, am Ende gewinnt die beste Experience. Und das bedeutet nicht unbedingt das innovativste Produkt oder die neuesten Features, sondern eine Experience, wo der Daniel das Gefühl hat, ich kann meinen Garten mit meiner App sich selbst überlassen und dem IoT-Device, das ihn bewässert, und habe dabei ein gutes Gefühl. Ja, das fühlt sich für mich, ich fühle mich effektiv, ich habe das Gefühl, ich habe einen grünen Daumen, und wenn das eine Experience schafft, das richtige Gefühl hervorzurufen, sagen wir immer, dann kann das der entscheidende Faktor sein, ein Erfolgsfaktor, ja, warum sich dann Menschen entscheiden, mit diesem Produkt zu interagieren oder diesem Service oder diesem Unternehmen und der Experience dahinter und eben nicht mit der Konkurrenz. Deswegen abschließend, Michelle, die Frage noch an dich, wollen wir gerne noch unsere Kobe-Glaubenssätze mit dir challengen, weil wir sagen, am Ende ist User Experience nichts anderes als Brand Experience, also das, was du über ein Interface erlebst, was das für Assoziationen auslöst, wie sich das anfühlt, das ist ja eine indirekte, aber trotzdem unmittelbare, beziehungsweise mittelbare, das ist ein mittelbares Erlebnis mit dem Unternehmen dahinter. Ja, durch das Interface agiere ich ja auch mit dem Absenderunternehmen, mit der Absendermarke. Deswegen sagen wir, das, was du als Unternehmen in den Markt rufst und über dein Unternehmen sagst, warum jetzt dein Bewässerungssystem das Beste ist oder dein Küchenerlebnis, Kocherlebnis mit Bosch besser ist als mit der Konkurrenz, das muss sich dann auch im digitalen Produkt so anfühlen. Jetzt stelle ich mir das schon als Herausforderung vor. Ihr habt ja wahrscheinlich schon bei den analogen Produkten vielleicht eine Plattform, auf denen ihr auch unterschiedliche Brands dann aufbaut. Und trotzdem müsst ihr dafür sorgen, dass sich ja die Experience, der Unterschied, der Interaktion mit den Produkten dann auch nach der Marke dahinter anfühlt. Ja, dass sich nicht Siemens und Bosch jedes Mal gleich anfühlen. Ja, dann gibt es ja keinen Grund, den Aufpreis zu zahlen für die eine Marke. Also wie stellt ihr sicher, dass es auch immer im Sinne des Erlebnisses und der Journey immer eine runde Geschichte ist und sich auch immer nach der Absendermarke anfühlt? Und ihr habt ja mehrere Marken im Portfolio, deswegen stelle ich mir das spannend vor. Deswegen erste Frage, wie stehst du zu dem Thema User Experience versus Brand Experience?
Also zum ersten Thema, ja, ich glaube auch sehr stark, dass User Experience auch Brand und Product Experience ist. Ich meine, bestes Beispiel ist ja natürlich Apple, na, wo es einfach seamless funktioniert. Und ich glaube, Steve Jobs hat auch irgendwann gesagt, ja, wir beschäftigen uns nicht so viel mit Brand-Kommunikation, sondern wir beschäftigen uns lieber damit, wie wir einfach tolle Produkte bauen. Und das ist für uns die Brand Experience. Von daher, klar, Das sehe ich auch so und sehe ich das auch als wahnsinnig wichtig.
Du hast wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt bei Accenture, jetzt auch bei der BSH. Wir kommen jetzt auch so langsam schon zum Abschluss dieses Podcasts. Mich und sicherlich viele da draußen, die vielleicht auch angehende Digitalisierungsexperten sind, aber auch vielleicht schon mittendrin im Job und schon 13 Challenges auf dem Tisch haben für morgen. Was sind so deine abschließenden Gedanken oder Ratschläge, wo du sagst, natürlich in so sehr großen Unternehmen, wie es jetzt die BSH ist, aber auch vielleicht in kleineren Unternehmen, was sind einfach Ratschläge, Tipps, die du den Leuten da hiermit mitgeben könntest? Deren Leben besser zu machen.
Ja, also ich würde sagen, stay curious, ne? Sei neugierig. Und wenn ich einfach auch zurückblicke, vor allem für die, die sich mit digitalen Themen beschäftigen, ne? Wie schnell sich das entwickelt. Also die Projekte, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, war um ganz andere Themen, als was es heute gibt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Themen und die Innovationen, dass die sich einfach beschleunigen mit einem Faktor von XY. Von daher glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man neugierig ist und offen ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, mit neue Technologien oder neue Tools, wird das einfach unseren Alltag immer wieder ändern. Deswegen einfach neugierig zu sein, ausprobieren und testen und dann diese Aspekte auch mal immer reflektieren, wie kann ich das nutzen. Das wäre mein Tipp, das versuche ich selber auch sehr stark zu machen, rund um neue Themen. Das wäre mein Tipp.
Ja, würde ich auf alle Fälle auch unterschreiben, dass das super wichtig ist. Wo kann man denn über deine Arbeit oder über die Digitalisierungs-Efforts der BSH das irgendwie mitbekommen, begleiten? Gibt es diverse Blogs oder so zu dem ganzen Thema?
Ja, mich kann man gerne auf LinkedIn kontaktieren. BSH, am besten kauf unsere Produkte und nutz unsere digitale Services, aber sonst über verschiedene digitale Kanäle, alles von LinkedIn bis unsere Webseiten und dann natürlich in den Medien wird ja ab und zu über uns berichtet.
Du ziehst dir ja deine Inspiration jetzt nicht nur aus Küchengeräten und Staubsaugern und allen Kühlschränken, sondern sicherlich auch von anderen Companies. Was sind denn digitale Produkte oder Apps, wenn du auf deinen Homescreen schaust oder sagst, hey, das sind so für mich echt Erfolgsprodukte, Experiences, die mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die ich jeden Tag, jedes Mal echt wahnsinnig gerne nutze. Was sind da deine Top 3 oder deine Lieblingsprodukte?
Ja, ich habe ein paar verschiedene da. Einerseits gehe ich häufig laufen und dann nutze ich Running-Apps, ne? Runtastic oder jetzt wurde es ja vor ein paar Jahren von Adidas aufgekauft. Finde ich ein sehr einfaches Use-Case eigentlich, aber auch ein super tolles Produkt, nutze ich wöchentlich. Ansonsten, ich habe euch auch gesagt, ich bin IoT-Fan und ich finde zum Beispiel Tado, die machen richtig coole Produkte und coole Design finde ich auch richtig gut. Von daher, die die kann ich auch empfehlen oder nutze ich auch und habe die Produkte.
Habe ich auch schon mal gelobt, auch schon mal hier im Podcast, weil ich wirklich auch großer Fan von Talo bin, weil die es wirklich auch schaffen und das ist ja auch die Herausforderung, vor der du stehst. Analog, digital, die Installation ist super easy, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist auch relativ easy. Ja, unterschreibe ich auch.
Right, dann ist eigentlich noch die letzte große Frage, was du dir unabhängig von sämtlichen Vorgaben, Datenschutz, Restriktionen etc. für unsere digitale Zukunft wünschst, wo die Reise hingehen soll, wie wir uns entwickeln sollen.
Ja, also Simplicity und Seamlessness, ne? Also das ist einfach digitale Produkte und Services deutlich intuitiver werden und mehr seamless. Ne? Also diese Seamlessness zwischen Hardware und Software, das ist das wirklich Merge. Aber mit der großen Herausforderung, das weiterhin sehr simpel dann für die User zu haben. Das wünsche ich mir in sehr viele Aspekte rund um digitale.
Und daran arbeiten wir alle gemeinsam jeden Tag.
Genau.
Michel, tausend Dank, hat uns viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
Danke.